Irgendwie ist es schon jetzt häufig, dass mich das trifft, dass ich über die sogenannte Jahreslosung predigen darf. Und jedes Mal habe ich das gleiche Gefühl, das ist oft nur so ein ganz ein kurzer Vers. Ja. Das ist oft, diesmal auch wieder, nur ein halber Vers, der einfach herausgenommen wird aus einem Zusammenhang. Und müsst es mir vergeben, ich kann das nicht, ich muss das rundherum auch mit anschauen. Ja? Also wir müssen ein bisschen mehr als nur diesen Vers betrachten. Der Vers, die Jahreslosung für das gerade begonnene Jahr heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und so ist eigentlich eine super Aussage. Ja? Und wir werden uns darüber Gedanken machen, aber es steht in einem Zusammenhang. Und das möchte ich mit euch betrachten. Also wenn ihr eure Bibel nehmt und das erste Buch Mose aufschlagt und das 15. Kapitel, wir werden das nicht lesen, aber ist ja ganz gut, wenn man die Überschriften zum Beispiel liest oder später mal das nachliest. Ja, das hilft, das besser zu verstehen. Und ich werde es erzählen, was das Umfeld ist. Ich denke, dass so eine Jahreslosung schon ein Segen sein kann und soll. Ja? Und wir sollten uns auch immer wieder daran erinnern. Aber wir dürfen es nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ja. Wir sind ziemlich am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose, Genesis, erstes Buch Mose. Und es ist die Zeit, da Abraham. Aus Abraham heißt er zu diesem Zeitpunkt noch, aus seinem alten Land ausgezogen ist und unterwegs war. Er war unterwegs und war schon auch in das Land Kanaan gekommen und er hatte Verheißungen von Gott. Darum ist er ja weggegangen. Er hat etwas erfahren von Gott und er möchte das jetzt erleben. Und es ist nicht eingetreten. Ihr wisst schon, worum es geht. Es geht darum, dass er Nachkommen haben sollte. Und in dieser Zeit passieren einige Dinge, die kann man alle nachlesen. Aber ganz interessant war, dass Gott ihn aufgesucht hat. Das kommt in Kapitel 15 vor. Immer wenn Gott etwas redet oder etwas in Erscheinung tritt, dann sagt er dann, fürchte dich nicht. Also wenn Gott zu uns redet oder wenn Menschen behaupten, Gott hat zu mir gesprochen, dann müsste man manchmal fragen, hast du dich auch gefürchtet dabei? Weil Ehrfurcht, ja, die richtige Haltung vor Gott gehört auch dazu. Gell? Also, aber Gott wenn er in Erscheinung tritt, ist ein Gott ist etwas, wo wir uns auch ein bisschen fürchten. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und er gibt ihm eine Zusage, ich bin dein Schild und ich werde deinen Lohn groß machen. Super, super. Ich habe ein Schild, ich bin beschützt und ich werde viel Ertrag haben, sage ich mal so. Das kann man sich eigentlich als Firmenchef zum Beispiel wünschen oder als Familienvater. Und Abraham sagt, aber Herr, was willst du mir geben? Ich bin kinderlos. Das ist das Thema, das ihn so belastet hat. Er hat Verheißungen und Gott steht zu ihm und er ist kinderlos. Und er weiß, dass diese Verheißungen eigentlich nur in Erfüllung gehen, wenn er Nachkommen hat. Und in diese Situation hinein macht Gott einen Bund mit ihm. Der Bund, der geschlossen wird, ist so geschlossen, wie es üblich war. Das kommt im Kapitel 15, kann man das nachlesen. Wenn zwei Menschen damals einen Vertrag geschlossen haben, dann haben sie symbolisch ein Opfertier gespalten. Und, also es war natürlich schon tot und dann haben sie es so hingelegt und sind beide zwischendurch gegangen und haben mir gesagt, wenn wir den Bund übertreten, wenn einer von uns den Bund übertritt, dann soll ihm so passieren wie diesem Opfertier. Das war die Symbolik dahinter. Und ich kann mir vorstellen, sie haben es nachher dann gegessen, auch, weil das gut geschmeckt hat. Aber prinzipiell, dieser Tod war das ein Symbol dafür, es soll mir auch so passieren. Und Gott macht mit dem Abraham einen Bund. Und da liegen auch Opfertiere, geteilt, also und zum Teil auch die Vögel waren nicht geteilt. Und Gott geht zwischen diesen Opfertieren durch. Der Abraham nicht. Es war ein einseitiger Bund. Aber Gott hat gesagt, ich halte diesen Bund. Und das ist jetzt all das, was der Abraham erlebt hat. Und denkt sich, boah, das ist wirklich ein gewaltiges geistliches Erlebnis. Und ich kann mir so vorstellen, mit heutiger Sprache würde man sagen, er hat so ein richtiges geistliches High gehabt. Nicht? Er hat wirklich das Höchste erleben können, was ein Mensch, der mit Gott lebt, erlebt. Nämlich direkte Kommunikation mit Gott und solche Visionen zu sehen. Und Gott diese Begegnung mit Gott zu haben. Das muss wirklich super sein. Und nachher, nach dem Hai, ist wieder nichts. Wieder nichts. Und kein Kind. Und schon über 80 Jahre alt. Noch älter. Abraham war noch älter, aber die Sarah war schon über 80 Jahre alt. Und dann kommt das Kapitel 16, wo unser Vers dann steht. Und dann kommt ein menschlicher Lösungsverschluch. Sarah hat die Idee, ich habe ja eine Magd, eine Sklavin. Das ist die erste Leihmutterschaft, geplante Leihmutterschaft gewesen damals. Ne? Es soll mit der Sarah, mit der Hagar passieren und geschehen. Dieser menschliche Lösungsversuch, Nachkommen dem Abraham zu schaffen, scheint zuerst zu gelingen, weil die Hagar wird schwanger, aber es ist völlig schief gegangen. Die Hagar war eine Sklavin und aus Ägypten. Und sie war offensichtlich, hat sie, und das merken wir dann ja auch, schon etwas mitbekommen vom Glauben ihrer Herren, also von Sarah, Sarai und von Abraham. Sie hat ja auch schon eine Gesprächsbasis mit Gott. Aber sie hat die Schwangerschaft, die sie jetzt hatte, und dass jetzt plötzlich sie das verheißene Kind für den Abraham bringen soll, das hat sie ein bisschen abheben lassen. Sie bekam Oberwasser und hat ihre Herrin, ihre Vorgesetzte, verachtet. Und die Sarai, die sieht jetzt nicht nur, sie sieht es ganz deutlich eigentlich, sie muss ja deprimiert sein, weil sie sieht ganz deutlich, es liegt an ihr, dass es keine Kinder gibt. Ne? Und die zwei kommen ziemlich zum Hackeln, war es ein Zickenkrieg, ich weiß es nicht. Was mir aufgefallen ist, Abraham, der übernimmt überhaupt keine Verantwortung. Er übernimmt überhaupt keine Verantwortung. Ein Freund von mir hat einmal, der hat einen Spruch, er ist Lehrer, und die Schüler haben dann gesagt, einer seiner geflügelten Worte ist, ehrlich gesagt, mir ist das völlig egal. Und das haben seine Kinder übrigens auch gesagt von ihm. Ja. Also das sagt er offensichtlich sehr häufig. Dem Abraham ist es egal. Ja, er sagt, Sarai, mach mit dir, was du willst. Er als Familienoberhaupt kümmert sich überhaupt nicht darum, was da jetzt passiert zwischen den Frauen. Ich finde das eigentlich traurig. Und was passiert? Mobbing, würde man heute sagen, und Flucht. Und in dieser jetzt sieht man eigentlich, was mit dem menschlichen Lösungsplan passiert ist. Es ist alles, alle Beziehungen sind kaputt gegangen. Oder? Also Beziehungen sind kaputt gegangen und die Hoffnung, die jetzt entsteht, flüchtet, ist weg von der Familie. Die Hagar flieht mit dem, die schwangere Hagar flieht mit dem Hoffnungsträger im Bauch in die Wüste. Was ist übrig geblieben? Gar nichts mehr. Menschlicher Lösungsversuch, völlig schiefgelaufen, völlig fehlgeschlagen. Nehmen wir das uns als Warnung. Wir wollen Gott oft Nachhilfe geben. Ich weiß nicht, man möchte vielleicht für sich selber oder für jemanden anderen irgendwie intervenieren, ja, und sagen, schau, da gibt es eine andere Lösung. Das hilft nichts, wir müssen uns auf Gott verlassen. Wir können nicht Gott Nachhilfe geben. Solche menschlichen Lösungsversuche führen zum Gegenteil. Und das sieht man ganz deutlich hier. Wir können Gott keine Nachhilfe geben. Das Schöne und das wirklich Positive ist, dass Gott diese verkorkste Situation zu was Positivem ändern kann und ändert. Und auch in unserem Leben, ich meine, wie oft ist es uns schon passiert, dass wir gemeint haben, wir müssen irgendwas besser machen als Gott, ja? Und dann ist es schief gegangen. Und trotzdem kann Gott noch etwas Positives draus machen. Gott verwendet auch sehr verkorkste Situationen. In dieser Situation kommt Gott, hier steht der Engel des Herrn, ja, sucht die Hagar, die davon gelaufen ist. Hagar ist geplant oder in Panik, das weiß ich nicht, einfach in die Wüste, weg von der bösen Frau, weg von dem Abraham, der sich nicht um mich kümmert, um den Kindsvater, der sich nicht zu seinem Kind stellt, sage ich mal offen so, weg von diesen Leuten, die dann vielleicht nur fromm reden und keine Konsequenzen draus ziehen. Und sie sitzt in der Wüste in einer Oase und Gott, der Engel des Herrn, sucht sie. Und er findet sie. Gott findet das Davongelaufene. Den Davongelaufenen, die Davongelaufene. Habt ihr es auch schon mal erlebt? Ich habe schon öfters erlebt. Ich wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben, bin davongelaufen. Und er ist mir nachgelaufen. Er ist mir nachgegangen. Er hat mich irgendwo gefunden. Und er hat mich wieder angesprochen. Der Engel des Herrn stellt eine Frage. Er fragt nämlich, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man einem Menschen stellen kann. Woher kommst du und wohin gehst du? Wer bist du? Gehört auch dazu, ja. Das war die Frage, die mich auch in meiner Jugend so bewegt hat. Woher komme ich? Gibt es irgendwie jemanden, der mich gemacht hat? Und wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Diese ehrliche Frage müssen wir uns auch immer wieder stellen. So, wenn ich euch so anschaue, dann weiß ich, dass ihr diese Frage für euch schon beantwortet habt. Gott hat jeden von uns geschaffen und erlöst. Aber er will weitergehen mit uns. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir im kommenden Jahr? Suchen wir wirklich es tut gut, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir drüber nachdenken, wohin gehe ich im kommenden Jahr? Die Hagar gibt eine sehr ehrliche Antwort. Sie sagt, ich bin von meiner bösen Herrin, das habe ich frei übersetzt, ja, Sarai geflohen. Ich bin davon gelaufen. Und der Engel des Herrn gibt dir darauf eine Antwort und sagt, eine Aufforderung und zwei Verheißungen. Die Aufforderung ist hart. Er sagt, geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ist nicht schwer, ist nicht gut, ist nicht wirklich verständlich. Und heute würde man sagen, naja, warum muss man sowas erdulden und so weiter? Aber es geht um die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Sowohl, die kommen ja nachher noch, auch für die Hagar, aber auch für den Abraham und die Sarah. Geh zurück in die Situation, wo du davon gelaufen bist. Ich laufe auch gern vor Konflikten davon. Ich habe das jetzt in den Weihnachtsfeiertagen zweimal getan. Viele Familie ist großer Kochtopf, ich soll sagen, da wird diskutiert und alles Mögliche. Und dann schaukelt sie manchmal was hoch. Ich bin davon gelaufen. Ich halte das nicht aus, ich mag das nicht. Ja? Ich mag diese Konfrontationen nicht. Ich muss das auch lernen. Gehört auch dazu, als Vater oder als Familienältester bin ich jetzt, ja, das auszuhalten oder sogar dagegen zu wirken. Gott sagt dir, geh zurück, weil ich habe eine Lösung. Also, ich denke, dass es nicht der richtige Weg ist, einfach wegzulaufen. Wenn Gott uns wegführt, ist es was anderes. Und die Hagar wird auch später weggeführt. Ja? Aber jetzt soll sie wieder zurückgehen. Und das ist Gottes Plan. Und geh zurück. Ich habe eine Lösung, weil er sagt zwei Verheißungen. Du sollst zahlreiche Nachkommen haben, es geht schon wieder um das gleiche Thema, und du wirst einen Sohn gebären, hängt ein bisschen miteinander zusammen, bei beiden, bei Abraham und Sarah, war es ein Sohn, und zahlreiche Nachkommen. Und auch bei der Hagar, ein Sohn und zahlreiche Nachkommen. Gott beginnt oft nur mit einer Kleinigkeit, mit einem. Und es kommt viel draus. Ja? Und es sind, man kann sie nicht zählen, sagt die Bibel, die Nachkommen. Du wirst einen Sohn gebären, der soll Ismael heißen. Ismael heißt Gott erhört. Gott selber sagt also, wie dieser Knabe heißen soll. Hagar ist in dieser Begegnung, und es ist schon interessant, dass diese, die ja keine, nicht aus dem Stamm Abrahams war, also keine, Juden kann man noch nicht sagen, weil die hat es damals noch nicht gegeben, die sind ja erst dann später gekommen mit den 12 Stämmen. Aber sie hat den Gott Abrahams irgendwie schon kennengelernt. Sie hat auf diese Stimme, die sie angesprochen hat, reagiert. Und sie sagt jetzt etwas drauf. Und das möchte, und das ist jetzt uns eigentlich die Jahreslosung. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, ist einer der Namen Gottes im Alten Testament, El-Roi. Wir haben schon mal eine Predigtreihe drüber gehabt und da ist das auch vorgekommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das möchte ich noch einmal mit euch anschauen. Du, sagt sie. Sie redet Gott, den Gott ihrer Herrschaften, also ihrer von Abraham und Sarai, redet sie mit Du an. Auch sie hat eine Beziehung zu Gott. Und das ist wunderbar. Wir können Gott zu Gott Du sagen. Wir brauchen nicht Sie sagen, zum Beispiel. Nicht? Also wir sollen ehrfürchtig sein, habe ich auch schon mal gesagt. Heute. Aber wir können ihm als Du begegnen. Er ist uns ein Gegenüber. Er ist ein Gott, der mit uns reden möchte. Und wenn du mit jemandem redest, dann sagst du, da redest du ihn an. Du bist Realität, es ist keine Idee, du bist Gott. Du bist Gott, der Höchste. Haben wir heute ein paar wunderbare Lieder drüber gesungen. Du bist der Höchste, du bist erhaben, du bist, dir ist alles möglich. Du bist Gott, der mich sieht. Wenn Gott mich sieht, was heißt das eigentlich? Wenn Gott jetzt da hereinschaut und euch anschaut, was für Gefühl habt ihr dabei? Er schaut jeden an und er kann das. Ich kann das nicht. Ich schaue meistens so ein bisschen drüber. Das hat mir schon mal jemand vorgeworfen, dass ich zu wenig die Leute anschaue. Aber Gott schaut jeden Einzelnen an und er kann jeden anschauen, ja? Zugleich, das kann er, weil er allmächtig ist. Und was hat das für Konsequenz, für Gefühl? Wenn Gott mich sieht und er schaut, die Bibel sagt, er schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Der Thomas hat es heute schon im Gebet auch gesagt, das ist unglaublich. Gott sieht die 8 Milliarden Menschen, die jetzt leben und alle anderen, die vorher gelebt haben. Er kann jeden anschauen. Was für Gefühl macht das bei dir? Er schaut auf Gute und Böse. Auch eine Stelle aus dem Alten Testament. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen auf Gute und Böse. Böse und Gute. Er sieht alles. Und Gott schaut anders, als wir schauen. Er sieht nicht das, was vor Augen ist. Der Herr sieht auf das Herz. Die Frage, was empfinde ich, wenn Gott jetzt mich anschaut, ist er der Zwiespalt, löst bei mir eine zwiespältige Reaktion aus. Es ist tröstlich. Er kennt alles, er weiß alles, er versteht alles und er ist nahe. Es heißt sogar, dass er jedes Haar auf unserem Haupt gezählt hat, sagt Jesus. Und wenn Jesus das sagt, das stimmt. Es ist tröstlich, dass Gott mich sieht. Aber es ist auch beschämend, oder? Und beängstigend. Gott sieht alles. Und auch die verborgenen Gedanken, den Unfrieden, den Zorn, die Zweifel. Gott sieht alles. Und manchmal denke ich mir, dass das nicht sehr positiv ist, was Gott bei mir sieht. Viel Hässliches und Ekelhaftes. Wie geht es dir, wenn du was Hässliches, was Ekelhaftes anschauen sollst oder anschaust? Ich meine, manche Menschen mögen das und schauen sich Horrorfilme und solche Sachen an. Also ich schaue weg. Ja. Es gibt andere Dinge, die durch meinen Beruf habe ich zum Beispiel nicht so scheu, irgendwelche medizinisch hässlichen Sachen, das habe ich gelernt. Ja. Andere können das nicht ertragen und schauen weg und es ist verständlich. Aber wenn Gott uns anschaut, was empfindet er eigentlich, wenn er den ganzen Dreck der ganzen Menschheit anschaut? Gott sieht es. Du bist ein Gott, der uns sieht. Gott schaut nicht weg. Ich schaue weg, wenn sie lieber nichts damit zu tun haben. Und Gott schaut hin. Das ist Liebe, das ist Gnade. Er ertragt das, aber es ist auch hart für uns. Wir sind offen, ein offenes Buch vor ihm. Für diesen Konflikt oder für dieses Gefühl, ich bin eigentlich ein schmutziger Lappen vor ihm, ja, wenn Gott mich anschaut, habe ich müssen nachdenken, wie kann ich das erklären, dass das Gott trotzdem zu was Positivem bringt. Und mir ist das Bild der Stiftshütte ist auch aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose gekommen. Das ist ein Nachbau, ein Modell. Und ihr seht, da sind zwei so nach vorne gebeugte Engel, die Cherubim. Und die schauen nach unten und unten in der goldenen Platte da drin, in der Kiste, ist das Gesetz. Das sind die 10 Gebote von Mose. Und Gott, die Cherubim, symbolisieren sein Schauen hinunter auf das Gesetz. Und da merkt man, es liegen alle daneben. Wir erfüllen nicht den Plan, den Gott für uns vorgesehen hat. Und wenn er so auf uns hinunterschaut, jetzt hat er selber im Alten Testament eine symbolhafte Handlung geschaffen, damit die Menschen erkennen, dass sie etwas brauchen, damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird. Auf der Platte, die über der Bundeslade ist, wo das Gesetz drin ist, auf diese Platte hat der Hohepriester einmal im Jahr das Blut von einem unschuldigen, von einem perfekten Lamm hingebracht. Einmal im Jahr wurde dort Blut draufgegeben. Und jetzt hat die Gerechtigkeit Gottes auf das Blut geschaut und das hat sozusagen die Ungerechtigkeit der Menschen irgendwo weggefiltert, sage ich mal einfach. Das musste aber immer wiederholt werden. Und das ist ein Bild dafür, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus ist gestorben, damit Gott uns anschauen kann und nicht mehr unsere Ungerechtigkeit sieht, sondern das Blut des Lammes reinigt uns. Wir sind gerecht, weil das sozusagen dazwischen liegt. Das Bild hilft mir zu verstehen, was es heißt, wenn Gott uns anschaut und uns trotzdem als gerecht empfindet, obwohl wir es nicht sind, weil darüber das Blut des Herrn ist. Das ist der Versuch, euch das zu erklären, was Jesus für uns getan hat, damit Gott uns wirklich in Gnade anschaut und nicht das Gericht uns trifft. Aber dieses Blut müssen wir in Anspruch nehmen. Ich möchte zur Zusammenfassung kommen. Glauben heißt festhalten und warten auf die Verheißungen. Das war beim Abraham notwendig und er hat es sie haben einen Fehler gemacht, menschlichen Lösungsversuch, ist völlig schief gegangen. Aber Gott kann auch aus verkorksten Situationen etwas Positives machen. Und so wurde auch Hagar gesegnet und ist Gott begegnet. Und sie hat nicht nur Gott gehört, Ismael, Gott erhört oder Gott hört, sondern sie hat auch Gott erlebt als den, der sie anschaut. Lauf nicht weg vor deinen Problemen. Und das Wichtigste, und das ist unsere Jahreslosung, Gott sieht dich, er kennt jedes Detail und er liebt dich trotzdem. Er vergibt all unsere Schuld und betrachtet uns als heilig, weil er uns durch Jesu Blut anschaut. Gott schaut uns an und weil wir Jesus und seine Vergebung haben, sind wir gerecht vor Gott. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, das wir haben dürfen. Gott ist mit uns, Gott ist auf unserer Seite, Gott vergibt uns. Dieses Bild ist ein See in Osttirol, in den Hohen Tauern, und er heißt das Auge Gottes. Habe ich gefunden, war selber noch nicht dort. Aber schaut so aus, gell? Das Dreieck und das Auge drin. Gott schaut uns an. Nehmen wir das wirklich ernst. Amen.